SRF 1.
SRF 1.
Es ist der letzte Sonntag im Jahr 2015. Also die letzte Gelegenheit in dem Jahr, bei uns SRF 1 in der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» eine Person vorzustellen, die ein bewegtes Leben führt. Heute heisst der Mann Jürg Merz. Er kommt ursprünglich von Heiden, Appenzell Ausserrhoden und lebt in Nepal. Dazwischen aber liegen Studium, Wanderjahre und die Entscheidung, in Nepal sein Herz zu vergeben. Und es ist auch eine Zeit dabei, wo der Jürg Merz seine Grenzen auf ziemlich harte Art und Weise aufgezeigt gekriegt hat. Sein Leben, seine Geschichte in dieser Stunde. Die Redaktion hat Ladina Spiess. Am Mikrofon ist Ricarda Trepp.
This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun. Bye.
Sie hat schon viel von der Welt gesehen. Cheryl Crow, All I Wanna Do, 8 Minuten nach der Dreh hier bei uns auf SRF 1. Die Portrait-Sendung «Menschen und Horizonte» mit jemandem, der ausgezogen ist von Heide, Appenzell, Ausserrhoden, um die Welt zu entdecken. Und wo sie tun, nicht mehr zurückgekommen ist. 44 Jahre jung ist der Jürg Merz. Und zuerst ist er nur gerade bis auf Bern, um mal Geografie zu studieren. Dann ist er auf Neuseeland, auf Indien, Pakistan, Tibet und jetzt Nepal. Seit 17 Jahren lebt er in Kathmandu und ist mit dem Land und mit den Menschen verbunden. Wir schauen aber zuerst einmal zurück, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass der Jürg Merz in die Welt raus ist. Meine Kollegin Ladine Spiess, sie hat ihn in Kathmandu getroffen.
Tatkräftig und bodenständig. Das kommt mir gerade spontan in Sinn, wo mich der Jürg Merz mit einem Händedruck begrüßt. Der gebürtige Appenzeller in Jeans, Hemdsärmelig, mit einem offenen Blick und einem Lächeln im Gesicht, weiss noch nicht so genau, was ihn erwartet bei dieser Begegnung. Einfach erzählen, sage ich dann. Und das macht er auch. Schon bei der Antwort auf die Frage, wer er als Kind gewesen sei, merke ich, dass der erste Eindruck von wegen tatkräftig und bodenständig nicht täuscht.
Als Bub bin ich eigentlich die meiste Zeit im Wald gewesen. Ich habe viel im Wald verbracht. Wenn ich nicht in der Schule war, bin ich irgendwo im Wald umeinander gesprungen, habe Hütten gebaut, Essen abgekocht und so weiter. Also ich würde sagen, das beschreibt mich wahrscheinlich am einfachsten.
Sein Berufswunsch als Bub war dann aber nicht, wie man vermuten könnte, Förster gewesen. Er wollte Polizist werden, dann Sportlehrer, was aber wegen Rückenproblemen nicht möglich war. Schließlich hat Jürg Merz Geografie studiert, ohne genau zu wissen, wo es nachher hingeht. Noch während der Zeit an der Uni Bern ist aber dann schon die erste Tür aufgegangen in die Welt raus.
Ich glaube, während dem Studium irgendwann einmal hat es einfach die Möglichkeit gegeben, dass ich ins Ausland gehen kann. Ich bin auf Neuseeland gekommen, meine Diplome zu machen. Als ich zurückgekommen bin aus Neuseeland, bin ich angefragt worden, ob ich gerne nur einmal auf Indien gehen, 3 Monate arbeiten. Nachher 3 Monate auf Pakistan arbeiten und irgendwann bin ich in Nepal gelandet und in der Entwicklungszusammenarbeit.
Das sind natürlich jetzt im Kurzzeitraffer die Stationen von Jürg Merz. Sein Umfeld, vor allem die Familie, hat ihn dabei unterstützt. Der Bezug zum Ausland ist nämlich in der Familie Merz schon seit Generationen da.
Wir haben mehrere Leute bei mir in der Familie, die aus dem Ausland sind. Meine Großmutter war Schwedin, mein Großvater war Engländer. Und so haben wir schon einen Bezug zum Ausland. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir weltoffen waren im Sinne von, wir sind eigentlich nie weg aus der Schweiz. Immer in der Schweiz in Ferien und meistens in der Schweiz geblieben. Aber Gedankengut würde ich schon sagen, ja, sehr offen.
Weltoffenheit schützt allerdings vor Kulturschock nicht. Das hat Jürg Merz auch deutlich gemerkt, als er dann für 3 Monate auf Indien gereist ist. Die Ankunft, die ist ihm unvergesslich.
Also ich muss ehrlich sagen, der erste Eindruck war grauenhaft, als ich in Indien aus dem Flugzeug rausgekommen bin und die tausenden Taxifahrer alle am Morgen um 3 Uhr wollten irgendwo herfahren. Und dann der erste Taxifahrer mich am falschen Ort gefahren hat und ich Schiss hatte, wirklich nicht mehr gewusst, wo ich bin. Nein, der erste Eindruck war eigentlich nicht so gut gewesen, aber ich habe mich dann relativ schnell eingelebt und bin dann 3 Monate im Dorf gewesen, in Nordindien. Ich war dann froh, wenn ich zurückkommen konnte, wieder in die Schweiz. Und habe mir eigentlich geschworen, nie mehr Reis und Linsen zu essen. Aber ja, in Nepal ist das ein bisschen nicht so einfach und jetzt esse ich halt wieder Reis und Linsen.
Es war noch etwas anderes, als er sich zuerst in Indien daran gewöhnen musste. Und zwar die Nähe der Leute. Sie haben einfach ganz ein anderes Verständnis von Nähe und Distanz.
Die Beziehung zu den Leuten am Anfang, dass viele Leute mich angelangt haben und so weiter, das war so ein erster Eindruck, den ich mir nicht gewöhnt war aus der Schweiz. Dass die Leute, eben, die haben mich probiert, in den Taxi hineinzuziehen. Und nachher auch im Dorf, man hat am Abend nach dem Arbeiten, sind wir immer Hand in Hand, alle Männer miteinander, sind wir durchs Dorf durchgelaufen. Und die Nähe ist mir nicht so einfach gefallen. Ich muss sagen, im Moment merke ich jetzt manchmal auch, wenn ich zurück in die Schweiz gehe und mit Freunden zusammensetze, merke ich plötzlich, wenn ich meine Hand am anderen Freund von mir aufs Bein lege, nebenzu. Und irgendwie, offensichtlich habe ich mich geändert.
Was gibt das für Reaktionen von den Freunden in der Schweiz?
Ich glaube, die mich kennen, die merken jetzt, dass es einfach schon ein zu langes Nepal war. Aber die meisten, im ersten Moment schauen sie mich auch ein bisschen komisch an. Die merken dann auch dann schnell die Hand zurück. Aber manchmal ein bisschen überraschte Reaktionen.
In diesen 3 Monaten in Indien hat er zusammen mit einem lokalen Team Stationen für hydrologische Messungen aufgebaut. Er hat dann gleich gemerkt, dass er, nur weil er aus dem Westen kommt, ganz eine besondere Stellung hat bei den Leuten. Einerseits hat Jürg Merz das gut tun. Er war nicht mehr einfach der Student. Er ist plötzlich als Profi für Hydrologie wahrgenommen worden. Zum Teil war es aber auch eine Belastung.
Manchmal dann auch dazu gekommen, dass man einfach mehr und mehr erwartet hat von mir. Plötzlich musste ich mir Sachen bieten, nur weil ich einfach der Ausländer war. Und darum haben sie dann Sachen gefragt, die ich eigentlich gar keine Ahnung hatte, aber dann irgendwie mit der Hilfe von Büchern und im Internet und so weiter auch erarbeiten und dann so können unterstützen. Manchmal hatte ich schon auch Zweifel und überlegt, ja, kann ich denn das überhaupt? Darf ich das überhaupt? Ich meine, ich habe ja eigentlich den Background zu dem gar nicht. Aber irgendwie mit in Zusammenarbeit miteinander hat man es dann irgendwie zu einem Ziel gebracht, wo die Leute dann auch gemerkt haben, mal, da hat etwas Hand am Fuß und selber dann auch können sagen, mal, das ist nicht nur Unsinn, wenn ich da erzähle.
Gehen wir nochmal zurück zum Bub Jürg, der zu Heiden auf den Bäumen umgeklettert ist, im Wald Hütten bauen und geführt hat. Ein Entdecker war er definitiv damals. Wie fest hat ihn das eingespielt auf seinen Reisen, die Lust am Entdecken, überhaupt Lust am Abenteuer?
Das Abenteuer war sicher sehr wichtig für mich. Also es war einfach etwas anderes, etwas Neues. Auch gesehen, wie es andere Leute haben. Indien war eigentlich nie mein Traumziel. Ich wäre lieber auf Alaska oder Grönland oder so etwas. Aber Länder, wo es weniger Leute hat. Und Indien hat natürlich viele Leute. Aber also das Abenteuer war riesig. Plötzlich in einem total anderen Kulturraum, wo die Leute anders essen und wo sie anders leben. Und so. Es war ein riesiges Abenteuer und interessant.
Und das Abenteuer, das ist jetzt eben dann nach Indien weitergegangen. Zuerst ist er auf Pakistan und vor bald 18 Jahren auf Nepal gekommen. Von dort aus hat er als selbstständiger Berater viel in Bhutan und im Tibet gearbeitet. Er war unterwegs für eine deutsche Firma und ist schliesslich dann im November 2010 zu Helvetas gekommen.
Ich bin hier im Programmleitungsbüro von Helvetas in Nepal, wo wir einen nationalen Direktor haben. Und ich unterstütze einerseits den nationalen Direktor als Berater, aber gleichzeitig bin ich auch verantwortlich für Knowledge Management und Akquisition, also Projektproposal schreiben und die Unterstützung, um das Geld zusammenzubringen für verschiedene Projekte. Das ist so die Hauptaufgabe hier in Nepal.
Klingt nach einem trockenen Bürojob.
Nein, zum Glück kann ich ab und zu auch fürs Wissensmanagement kann ich auch rausgehen und auch ins Feld. Leider dieses Jahr ein bisschen weniger, aber sonst habe ich schon immer probiert, pro Monat mindestens einmal raus, um zu sehen, was läuft, um auch Ideen wieder zu sammeln für die Projektproposal. Also das Jahr leider nicht, aber sonst probiere ich schon immer ein bisschen rauszugehen, wo zu sehen, was läuft draussen.
Wett gesehen, was läuft da draussen, der Jürg Merz, der seit 1998 in Nepal lebt. Geblieben ist er übrigens nicht nur in erster Linie wegen der Arbeit, sondern, ja, sie ahnen es wahrscheinlich, wegen der Liebe. Seine Familie, seine Verbundenheit mit Nepal, das hören wir im nächsten Teil von dieser Portal-Sendung «Menschen und Horizonte» nach einem Stück Schweizer Musik «Stop the Shoppers». Wett die wiedersehen.
Wieder Landebahn in meinem kleinen Zimmer, wo in meinem Hirn ist noch schlimmer. Drum halte nichts daheim, keine Sekunden aus. Seit du vor bist voller Heime, fürchte ich das Haus. Und so höckle ich im Café, auf dem Hocker an der Bar, an den Tisch liegt der Acker in alten, krummen, schrägen Gestalten. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. Torkeln durch die Strasse, am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt der Zug vorbei. So laut schreit es aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Möchte dich wieder sehen. Oh. In der Zeitung und merke, heute ist Freitag. Auf der ersten Seite lauter Katastrophen. Wir sind wundersame Wesen mit tollen Visionen. Oh, doch geht's gegen noch so Tage wie heute. So leisli, leisli,
so vorbei. Die Torkeln durch die Strassen, am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, fahrt jetzt so vorbei. So laut schreit aus meinem Herz, ich möchte wieder sehen, wieder sehen. Möchte wieder sehen. Die Strasse am wichtigsten vorbei. So leisli, leisli, wartet so vorbei. So laut schreit's aus meinem Herz, ich möchte dich wieder sehen, wieder sehen. Möchte dich wieder sehen.
SRF 1 mit der Porträtsendung am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Eine Sendung, wo wir Ihnen Persönlichkeiten vorstellen, die zwar nicht grosse Schlagzeilen machen, sich aber doch sehr lohnt, über sie zu berichten. Zum Beispiel über den Jürg Merz, wo er kurz nach dem Studium auf Neuseeland und weiter auf Indien und Pakistan ist. Da hat er heute 44-jährig kaum damit gerechnet, dass er noch zurück auf Heide ins Appenzell-Ausserrhodische kommt. Der Geograf und Wasserspezialist ist in Nepal hängen geblieben. Und das wegen einem schönen, guten Grund. Weg der Liebe. Mit ihr hat er inzwischen 3 Kinder im Alter von 9 bis 15. Und Ladine Spiess, sie hat ihn in Kathmandu getroffen, der Jürg Merz, und auch seine Familie kennengelernt.
Zu dieser Familie gehören auch 2 Hunde. Der eine muss den Jürg Merz gerade am Halsband päckeln, wo wir zum Eingangstor reinkommen. Die Begrüssung würde sonst ein bisschen gar stürmisch ausfallen. Wir stehen vor seinem Dahei, wo in einer ruhigen Seitenstrasse vom Bezirk Lalipur zu Kathmandu steht. Nicht ohne Stolz sagt Jürg Merz, dass das Haus nach dem Plan von seiner Frau gebaut worden ist. Ihr ruft er gerade als Erstes, wo wir dann zur Tür hineinkommen.
Vandana! This is Vandana, my wife.
Hi.
This is Ladina.
Namaste.
I'm Ladina.
Jan.
Jan, nice to meet you.
Hi.
Jana, das ist eben der Grund, warum dass Sie, Jürg Merz, in Nepal hängen geblieben sind. Ihre Familie, Ihre Frau, wie haben Sie sie kennengelernt?
Wir haben zusammen im gleichen Projekt beim International Center for Integrated Mountain Development gearbeitet, ich als Hydrologe und meine Frau als Entomologin.
Und wie hat es gefunkt?
Wir sind viel im Feld zusammen gesehen und haben diskutiert und haben gemerkt, dass wir eigentlich sehr viele gleiche Ansichten, gleiche Ideen haben. Und so hat sich das dann entwickelt in eine Beziehung.
Jetzt ist noch die Älteste gekommen, Nina.
Nina, kannst du auch sagen, sie versteht Schweizerdeutsch.
Ja. I can't speak properly, but I can understand.
Sie hat Singunterricht und sie hat Klavierunterricht.
Es ist eine ganz normale Familie, außer dass eben die Partner aus unterschiedlichen Kulturen sind. Das hat am Anfang schon noch etwas für Aufregung gesorgt. Ganz klar, dass auch die Eltern von der Bandana, seiner Frau, am Anfang nicht unbedingt riesig begeistert gewesen sind, wo sie mit einem Schweizer dahergekommen ist.
Die grössten Bedenken, würde ich sagen, sind mehr einfach im kulturellen Verständnis, auch in den Erwartungen, die die Familie hat. Als Schwiegersohn hier in Nepal hat man gewisse Rollen, die man nachgehen muss. Und gleichzeitig auch für eine nepalische Frau, die hat ein ganz klares Verständnis, was man als Schwiegertochter machen sollte. Wie ist das denn in einem Schweizer Umfeld? Heisst das, dass wir weg müssen in ein anderes Land? Zum Beispiel, das sind die grossen Bedenken auch von den Eltern von der Bandana. Heisst das, dass meine Tochter weg ist und nie mehr zurückkommt? Sie hat ein Grosskind, falls es mal irgendwie gibt, keine. auch die ganze Frage natürlich von Ausländern hier in Nepal, dass vielfach ein Jahr, zwei Jahre und dann nachher geht das auseinander. Was heisst das für die Beziehung und so weiter. Also das sind schon ein paar Bedenken zusammengekommen.
Was sind das für Verpflichtungen, die ein nepalesischer Schwiegersohn hat?
Die Verpflichtungen hier in Nepal ist, dass natürlich die Frau sofort in die Familie vom Mann übergeht und dann eigentlich keine in dem Sinn offizielle Beziehung mehr da ist zwischen der Frau und ihrer alten Familie. Als Schwiegersohn muss man dann auch sicher gehen, dass die Frau, dass der gut geht, dass sie in einem richtigen Umfeld lebt und so weiter. Also ja, ein bisschen das. In der Newari, das ist die kulturelle Gruppe, wo Bandana davon kommt, man übergibt als letzten Akt vom Hochzeitsfest übergibt man eine Handvoll Nüsse, also von der Brut an die Familie. Und das heisst, denn jetzt sind alle Verantwortungen von dir gegenüber mir sind alle vergessen. Du hast keine Verantwortung mehr gegenüber mir. Und dieser Teil ist schon ein sehr emotionaler Teil vom Hochzeitsfest. Und da wird dann auch sehr viel brüllt.
Heute ist er ganz klar Teil auch von der Familie von seiner Frau Bandana. Und er ist stolz auf die Familie. Sie öffnet ihm auch gewisse Türen, vor allem beim Arbeiten.
Ich bin sicher schneller akzeptiert, sofort, wenn ich sage, ich habe eine nepali Frau, dann werde ich sofort anders angeschaut. Wenn ich etwas sage, habe ich manchmal das Gefühl, die Leute erwarten oder schauen meine Meinung ein bisschen anders an, weil sie das Gefühl haben, ich mache es nicht nur für meinen Job, ich mache es auch für das Leben von meiner Familie. Also da denke ich schon mal schnellere Akzeptanz und vielleicht mittelfristig auch eine bessere Akzeptanz.
Der Jürg Merz schätzt an den Menschen in Nepal vor allem ihre Wärme und Offenheit. Und er sieht auch, dass das seine Frau Bandana den Kind weitergibt. Apropos Kind. Auf die Frage, wie denn gross die Unterschiede in der Kindererziehung sind, eben auch gerade vom kulturellen Hintergrund gesehen, meint der Jürg Merz.
Ab und zu haben wir natürlich ein bisschen andere Auffassungen, was ich gut finde und was Bandana gut findet. Aber ich würde sagen, schlussendlich in Diskussionen bringen wir es schon wieder zusammen, dass wir mehr oder weniger gleicher Meinung sind.
Er lacht und schaut zu seiner Frau, die gerade Tee und Bananenmuffins gebracht hat und mit uns jetzt auf dem Sofa sitzt. Der Jürg Merz übersetzt kurz und kommt mit seiner Frau auch gerade nochmal ins Gespräch zum Thema Kindererziehung.
But I think most of the cases we manage to...
From the beginning we were clear that we will try to bring in the best out of both culture. And then we try. Sometimes we don't agree that is it the best thing what we are trying to bring in. Then.
Sie versuchen das Beste aus beiden Kulturen herauszunehmen und das eben den Kindern weiterzugeben. Manchmal fragt sie sich allerdings, ob sie wirklich das Beste weitergeben. Eine Frage, die sich, glaube Eltern weltweit stellen, wenn es um die Erziehung geht. Das Beste für Kind, das fließt auch in die Überlegungen der Familie Merz ein, wenn sie sich mit der Zukunft beschäftigen. Das Mandat bei Helvetas in Nepal läuft im nächsten Jahr aus.
Wir haben das von Anfang an schon immer diskutiert. Wir haben immer gesagt, 2016 ist so eine Zeit, in der wir uns neu orientieren müssen. Und die Kinder kommen auch ab und zu und fragen, was ist, was läuft. Oder wenn wir zum Beispiel Diskussionen haben, was für Länder würden sie interessieren. Dann nachher, das ist eine offene Diskussion, die wir jetzt immer wieder haben. Ob dann am Schluss sie den Entscheid können mittragen und das gut finden, das wird sich zeigen. Aber wir probieren es möglichst involvieren in die Diskussion.
Das sind Diskussionen, die nicht unbedingt an jedem Familientisch stattfinden. Und die Veränderung für Jürg Merz und seine Familie, die kommt eben schon bald. Sie könnten sich vorstellen, eine gewisse Zeit in Afrika zu leben. Aber Nepal ganz hinter sich zu lassen, das sieht Jürg Merz nicht.
Ich denke, langfristig werden wir wieder auf Nepal kommen, ganz langfristig. Also ich hoffe, dass ich hier in Nepal alt werde. Aber in der Zwischenzeit würden wir gerne mal noch andere Länder sehen, unter anderem auch mal noch ein paar Jahre in die Schweiz.
Seit Jürg Merz. Er und seine Familie werden im 2016 entscheiden, wo sie in den nächsten Jahren sein werden. Die Familie, die hat gemeinsam das Erdbeben am 25. April erlebt. Ein prägender Moment für sie alle. Einer, der Veränderungen gebracht hat für den Jürg Merz. Das gerade nach der Tina Turner, Private Dancer.
Ah. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
SRF 1 mit der Portrait-Sendung «Menschen und Horizonte» am Sonntagnachmittag nach der 15:30. Und wir kehren gerade wieder zurück zum Leben von Jürg Merz in Nepal. Da noch zuerst die Informationen. SRF Verkehrsinfo von 15.31 Uhr in der Ostschweiz auf die A3 Richtung Zürich zwischen Niederurnen und der Raststätte Glarnerland. Stau wegen eines Unfalls. Der mittlere Fahrstreifen ist blockiert. Dann auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen. Stau, rund 15 Minuten Wartezeit. Stau oder stockender Verkehr auch auf diesen Strecken in der Region Zürich auf der A1 in Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Affoltern. In der Region Solothurn-Bern auf der A1 in Richtung Bern zwischen der Verzweigung Herkingen und Kirchberg, hier auf mehreren Abschnitten. Dann in der Region Bern auf der A1 in Richtung Zürich zwischen Bern-Neufels und der Verzweigung Schönbühl und auf der A6 in Richtung Lies zwischen der Verzweigung Schönbühl und Münchenbuchsee. In Graubünden auf der A13 Richtung Chur zwischen Mainfeld und Landquart. Und eine Meldung zur Verladestation am Autoverlad Furka. Hier beträgt die Wartezeit in Realp mindestens 30 Minuten. Und eine aktuelle Meldung zum Schienenverkehr. Wegen einer technischen Störung an der Bahnanlage ist die Strecke zwischen Ziegelbrücke und Netzstall auf der Linie Ziegelbrücke-Glarus nur einbeschränkt befahrbar. Es kommt zu Verspätungen und Zugausfällen. So wünsche ich Ihnen an dem Sonntag, Nachmittag, 27. Dezember, eine gute Fahrt und vor allem ein gutes Ankommen am Ziel. Im Ausland leben, in einer anderen Kultur daheim sein, das tönt auch spannend und ist im Fall von Jürg Merz auch tatsächlich spannend. Seit bald 18 Jahren lebt er in Nepal, ist verheiratet mit einer Nepali und hat 3 Kinder im Alter von 9 bis 15. Er schafft für Helvetas Schweiz in Nepal, unterstützt der verantwortliche Direktor dort und gibt sein Wissen als Geograf und Wasserspezialist weiter. In all diesen Jahren hat er viel erlebt, was ihn herausgefordert hat und unvergesslich wird bleiben. Aber nichts war so wie der 25. April dieses Jahr. Meine Kollegin Ladine Spiess.
Als es angefangen hat zu schütteln, war der Jürg Merz daheim, im ersten Stock oben. Ein Gefühl ist in dem Moment im Vordergrund gestanden.
Ganz am Anfang war einfach eine Angst und gehofft, dass das Dach nicht zusammengeht und dass ihm nichts auf den Kopf geht. Das ist so der erste Moment. Sobald es aufgehört hat zu rütteln, sind wir dann sofort aus dem Haus raus, an einen Platz im Garten, wo wir von Anfang an abgemacht haben, dass wir uns treffen würden. Und haben dort probiert, so wieder zu schnaufen und zu sehen, was passiert ist.
Und das war ja schwierig gewesen. Was ist denn eigentlich passiert? Die Familie Merz, also der Jürg, seine Frau Bandana und die drei Kinder, die waren ratlos und verschreckt gewesen von dem, was passiert ist. Der Jürg Merz zeigt mir im Garten den Ort, wo sich die Familie eben damals versammelt hat.
Das ist unser abgemachter Treffpunkt für die ganze Familie. Und hier in diesen Fässern haben wir Zelt und Essen und so weiter, die wir dann hier aufgestellt haben. Und 3-4 Nächte haben wir hier übernachtet.
Also mit anderen Worten, ihr seid vorbereitet gewesen. Sie haben gewusst, irgendwann kommt das Erdbeben?
Es hat angefangen, das sind 2011, wenn ich mich richtig mag besinnen, hat es ein kleines Erdbeben gehabt im September. Und da war ein Aufruf, es kommt wieder. Und dann haben wir eben die Vorbereitungen getroffen. Und wir sind mehr oder weniger vorbereitet. Das Essen war zwar alles abgelaufen, was in den Fässern war, aber das Zelt und Schlafsäcke und so, die sind alle parat. Und das hat uns schon geholfen.
Auch wenn man mit so einer Naturkatastrophe rechnet, kann man ermessen, was es bedeutet. Wenn es einem tatsächlich trifft, sagt Jürg Merz, dann hat es eine andere Dimension. Ich mache mich auf mit dem Jürg Merz zum Patan Durbar Square, der Platz, wo Pagoden und Tempel beim Erdbeben zu Kathmandu kaputt gegangen sind. Unterwegs berichtet er noch mehr von dem Tag im April. Das Erlebnis begleitet die Familie zum Teil immer noch, vor allem Kind. Der 9-jährige Joanne zum Beispiel zuckt noch etwas zusammen, wenn ein lauter Lastwagen vorbeitonnert.
Ja, also wir probieren halt einfach immer wieder ein bisschen herzusetzen und sagen, nein, das ist kein Erdbeben, das ist ein Lastwagen. Das Erdbeben kann wieder kommen, aber wie letztes Mal sind wir auch das Mal vorbereitet. Also ich glaube, so langsam kommt das normale Leben schon wieder zurück. Das ist auch ein Teil davon, sind wir. Wir haben eigentlich das ja nicht in die Schweiz gehen, im Sommer. Aber nach dem Erdbeben haben wir gefunden, wir gehen in die Schweiz, um einfach einmal das Erdbeben aus den Knöcheln rauszubringen. Und das hat schon viel geholfen.
Eben, wir haben jetzt von den Kindern geredet. Wie war das bei Ihnen? Das
ist auch für uns. Also, wir haben keine einzige Nacht sind wir nicht aufgewacht, wo wir gemerkt haben, was wieder gerüttelt hat. Und immer die Angst, es kommt wieder und es hört nicht auf. Die Angst war konstant im Nacken.
Und er konnte ja nicht einfach bei der Familie bleiben. Der Jürg Merz, der für Helvetas in der Entwicklungszusammenarbeit arbeitet, ist plötzlich zum Koordinator für humanitäre Hilfe geworden. Er hat weit über das Mass herausgearbeitet. Gleichzeitig aber eben die Sorge um die Familie. Das war eine grosse Spannung, sagt er. Im Nachhinein eine zu grosse. Gerade nach dem Erdbeben hat nämlich das Telefon angefangen, ununterbrochen zu schellen. Nebst der ganzen Koordination mit Helvetas hier in der Schweiz sind auch viele Journalistenanfragen gekommen. Und alle wollten wissen, wie die Situation in Nepal ist.
Ja, das ist relativ schnell losgegangen. Es war eine grosse Belastung, wo ich auch irgendwie mit der Zeit auch gemerkt habe, dass ich langsam so ein bisschen anfange zu verbröckeln dran. Aber irgendwie immer denkt, ich kann noch mehr. Und irgendwann habe ich dann gleich müssen alles übergeben, natürlich.
Da haben Sie den Mut gehabt, dazu zu stehen?
Mein Körper hat es selber gemacht. Also ich war 2 Tage im Spital, nach einer Anxiety-Attacke. Ich meine, das war eine Herzattacke. Herzinfarkt. Aber glücklicherweise war es nur psychologisch. Nach dem speziellen Fall ist dann klar für mich, dass etwas geändert werden muss. Wir haben eigentlich von Anfang an ist klar gewesen, dass ich nur temporär diese Sachen mache. Ich muss nachher wieder in die normalen Arbeit hineingehen. Und wir haben dann auch jemanden relativ schnell identifiziert, dass er wird die ganzen Sachen im Feld und so mit dem Erdbeben Sachen übernehmen. Aber dann ist halt das dazwischen gekommen und selbst noch dazwischen gekommen. Und hat man immer wieder ein bisschen rausgeschoben mit dieser Übergabe. Und dann nach dem Spitalaufenthalt war klar, dass man sofort übergeht. Und dann ist seit da ist es auch, bin ich frei.
Wie fest Angst hat das gemacht?
Also ganz im ersten Moment natürlich hatte ich Angst, dass wirklich etwas ist mit dem Herz.
Das hat sehr viel Angst gemacht und auch vor allem für Bandana und Kind. Und was dann klar war, dass es psychologisch ist, muss ich sagen, habe ich weniger Angst gehabt, weil ich das Gefühl hatte, da bringe ich auch wieder her. Und habe dann mehr Ruhe genommen, weniger, gerade jetzt am Anfang weniger Aufgaben übernommen, probiert ein bisschen abzufahren. Und so konnte ich dann können wieder ins normale Leben, ich würde sagen, wieder reinfahren.
Weniger arbeiten ist ja gut und recht. Aber wie hat er sonst das alles aufgeschafft, innerlich? Wo hat er Hilfe bekommen in dieser Situation?
Ich denke, zusammen mit den Familien und Kolleginnen und Kollegen, das ganze Gespräch hat mir genug geholfen, um mich wieder völlig gesund zu fühlen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, ich brauche weitere Hilfe. Ich habe gemerkt, dass ich eben das auch E-Limitations habe.
Seid's und lacht, dass auch er Limitations hat, also Grenzen, das hat Jürg Merz auf eine schmerzvolle Art lernen. Im Rückblick auf all die Ereignisse während und nach dem Erdbeben in Nepal kann er gut analysieren. Und er weiss auch schon im Ausblick auf weitere Grenzerfahrungen, wie er damit umgehen kann.
Für mich ist es etwas, wo ich gemerkt habe, ich habe eine Aufgabe, ich habe eine Verantwortung, die übernehme ich so viel ich kann. Und dann irgendwie eben der Punkt, um zu sagen, jetzt ist es genug, ich muss aufhören. Den habe ich selber vielleicht, den hat mein Körper zuerst gemerkt und erst nachher meinen Kopf. Und andere können es vielleicht ein bisschen besser machen.
Der Jürg Merz, Helvetas-Mitarbeiter, der mit seiner Familie in Nepal das Erdbeben miterlebt hat und bei der Koordination der Ersten Hilfe mit dabei war. Die Porträtsendung von SRF 1 Menschen und Horizonte hören Sie. Die können Sie auch übrigens im Internet nachhören, srf1.ch. Und Sie finden dort auch ein wunderbares Foto, wenn er zu Kathmandu posiert, unseren Jürg Merz, um ihn auch optisch noch kennenlernen. srf1.ch.
Tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te, ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere te è forte più del pianto. Questo sole accende sul mio volto un segno di speranza. Sto aspettando quando a un tratto ti vedrò spuntare in lontananza. Amore, fai presto, io non resisto. Oh no, se tu non arrivi, io non esisto. Non esisto, non esisto. È cambiato il tempo e sta piovendo, ma resto ad aspettare. Cosa il mondo può pensare, io non me ne voglio andare. Io mi guardo dentro e mi domando, ma non sento niente. Sono solo un resto di speranza, perduto tra la gente. Vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi, il giorno muore lentamente. Non mi resta che tornare a casa mia, alla mia triste vita. Questa vita che volevo dare a te. isolata tra le dita.
Es ist bald Viertel vor vier in unserer Reporter-Sendung «Menschen und Horizonte». Da gehen wir zurück. Am 25. April dieses Jahr, da hat die Erde bebt in Nepal. Fast 9'000 Menschen sind damals und bei weiteren Nachbeben ums Leben gekommen. Tausende obdachlos. Das hat Spuren hinterlassen. Auch bei dem Mann, der heute bei uns bei «Menschen und Horizonte» im Mittelpunkt steht. Es ist der 44-jährige Jürg Merz, Helvetas Mitarbeiter und Familienvater. Nach dem Erdbeben war er beruflich so gefordert, dass er einen Zusammenbruch hatte und seine Grenzen ganz neu kennengelernt hat. Jürg Merz, er ist seit bald 18 Jahren schon in Nepal daheim. Die Familie von seiner Frau sind Nepali. Kein Wunder, dass er sich wie ein Einheimischer bewegt. Ladine Spiess.
Ja, und eben auch wie ein Einheimischer redet. Auf dem Weg von seinem Daheim im Stadtteil Lalipur in Kathmandu zum bekannten Durban Square machen wir kurz Halt bei einer Metzgerei. Das ist für mich als Metzgerstochter jedes Mal ein Foto wert, wenn ich auf Reisen bin. Ich bitte darum, Jürg Merz, der Frau hinter dem Ladentisch zu sagen und zu fragen, ob ich auch wirklich ein Foto machen darf. Und die beiden die kommen dann gleich ins Gespräch miteinander.
Foto gibt es noch bei uns, oder? Foto gibt es noch bei uns? Unser? Ja, dann. Ja, noch nicht da.
Es ist nicht das erste Mal, dass sie gefötelt wird, übersetzt mir Jürg Merz. Einmal sogar sei sie auf Facebook auftaucht. Wir verabschieden uns und laufen durch die engen Gassen vom Stadtteil Patan. Links und rechts alte Häuser mit zum Teil Holzschnitzereien an Fenster und Türen. Und unten drin hat es Läden, wo den Touristen Souvenirs anbieten. Oder eben dann auch Metzgereien, Lebensmittelgeschäfte und Apotheken. In diesem Quartier ist auf den ersten Blick nicht viel kaputt gegangen beim Erdbeben. Viele der Häuser sind zwar gestützt mit Pfeilern aus Holz, aber wirklich grosse Schäden sind nicht zu sehen. Anders auf dem Patan Durban Square, dem Ziel unseres Spaziergangs. Jürg Merz erklärt mir, was auf dem Platz, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, kaputt gegangen ist.
Es hat ein paar Tempel, die zusammengefallen sind. Es hat ein paar Tempel, die Riss haben, die müssen wieder geflickt werden. Dann auf der Seite des Museums ist auch oben dran, sind ein paar Dächer zusammengefallen, die jetzt müssen geflickt werden. Aber wenn wir es so anschauen, haben sie relativ schnell hat die Gemeinde aufgeräumt. Also man sieht praktisch keine Stäbe mehr rumliegen. Und das ist wirklich relativ schnell super gemacht worden. Und wenn man nicht gewusst hätte, dass die Tempel da gestanden sind, dann würde man es eigentlich nicht so merken, dass da wirklich etwas passiert ist.
Der Jürg Merz steht mitten auf dem Platz, dreht sich einmal um die eigene Achse herum, schaut die Gebäude an und beobachtet Touristen, die zwischen dem Museum und dem Tempel hin und her spazieren. All die Menschen hier, die jetzt als Touristen auf Nepal kommen, die haben im April beim Erdbeben sehr wahrscheinlich über die Medien besser Bescheid gewusst als der Jürg Merz, der mitten drin war. Er erinnert sich, wie er langsam Stück für Stück erfahren hat, was für eine Dimension das Erdbeben überhaupt hat.
Ganz am Anfang bin ich gelähmt gewesen. Also ich habe irgendwie nicht realisiert, was alles abgelaufen ist. Aber nach etwa, ich weiß jetzt nicht mehr, anderthalb Stunden oder so, haben wir ein Telefon von unserem Head Office bekommen, wo gefragt hat, wie es aussieht, ob es uns gut ginge. Und dann sofort auch mit allen Kolleginnen und Kollegen im Büro zu schauen, wer ist wo. Aber ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, bevor das Telefon kam, habe ich gerne gemerkt, dass es so wahnsinnig schlimm ist. Weil ums Haus herum hat man ein paar Mauern gesehen, die zusammengefallen sind. Aber ich habe kein einziges Haus gesehen, das zusammengefallen ist.
und ist nicht realisiert, wie schlimm das diese Situation wirklich ist, ganz am Anfang.
Und wie ist es dazu gekommen, dass Sie es dann realisiert haben?
Mehr und mehr sind Anfragen gekommen von den Medien aus der Schweiz. Und offensichtlich haben die mehr Bilder gesehen als mehr. Wir haben keinen Zugang zu Fernsehen oder etwas gehabt. Wir haben gehört, dass ein paar Tempel zusammengefallen sind. Aber zum Beispiel die ganze Situation im Norden von Kathmandu, in den ländlichen Gebieten, haben wir in dem Sinne am Anfang gar nicht gewusst. Also wie schlimm das dort aussieht. Und dann noch, glaube ich, am Montag, also das Erdbeben war am Samstag, am Montag sind wir dann im Büro zusammengekommen, das Management-Team. Und dann hat es so langsam angefangen hineinsinken, dass mehr passiert ist, als ich eigentlich gewusst habe von Anfang an. Wir haben erfahren von unserem Head Office in Zürich, dass wir Erben können unterstützen im Bereich humanitärer Hilfe. Haben das Budget dazu bekommen und haben dann sofort angefangen zu planen, was könnte man, wo könnte man einsetzen, das Geld, wie können wir das machen, wer in unserem Team kann das umsetzen, und haben dann relativ schnell angefangen, uns zu überlegen, wie wir das genau machen
wollen. Ist das schwierig gewesen, also da die Übersicht zu behalten, einerseits die Sorge um die Familie, dann plötzlich zu merken, was das für eine Dimension annimmt?
Sobald ich im Büro war, hatte ich irgendwie die Sicherheit gehabt, dass der Familie gut geht. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht ins Büro gegangen. Wir waren zwar immer noch im Zelt, aber die Familie ist es gut gegangen. Wir hatten auch das Glück gehabt, dass niemand in der grossen Familie umgekommen ist. Es sind ein paar Häuser zusammengefallen, aber es ist niemand umgekommen. Im Büro ist einfach ein Umdenken auch angefangen. Wir sind normalerweise immer eher langsam in der Entwicklungszusammenarbeit. Und da hat man plötzlich gemerkt, wir müssen schnell sein, wir müssen jetzt rausgehen, wir müssen Entscheidungen treffen, bevor wir wissen, wie es eigentlich genau aussieht dort. Und da war so ein Umdenken, das am Anfang schon ein paar Minuten gebraucht hat, bis wir wirklich effektiv arbeiten
können. Und eben, Jürg Merz, seine Kernkompetenz ist ja als Hydrolog die Wasserversorgung. In diesen Gebieten, wo Helvetas aber nach dem Erdbeben direkt geholfen hat, war aber dann nicht die Wasserversorgung das dringendste Problem gewesen, beziehungsweise die hat zum Teil auch noch funktioniert. Wichtig war anders gewesen.
Es ist am Anfang so vorgekommen, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Und haben dann auch, und das war etwas, das wir nicht so gut kennen, das Thema. Also, dann müssen wir sofort überlegen, ja, wie können wir mindestens temporär etwas bringen, und haben dann Zeltplachen ins Gebiet gebracht. Die Wasserversorgung ist schon relativ schnell dann auch ein Thema geworden, weil man einfach gemerkt hat, dass ein paar Wasserversorgungssysteme zusammengefallen sind und dass man die wieder temporär flicken muss. Und dann sind wir ein bisschen in den Komfortbereich gekommen, wo wir besser gewusst haben. Aber ich denke, es ist wirklich der Entscheid, schnell zu handeln, ohne noch mit verschiedenen Community-Meetings anzufangen, sondern wirklich unterstützen, schnell den Prozess, das Umdenken, das war am Anfang noch ein bisschen schwierig gewesen.
Endlich wieder ein Dach über dem Kopf, und wenn auch nur ein provisorisches. Es hat wirklich schnell gehen nach dem Erdbeben. Das hat der Jürg Merz gemerkt. Aber beim Wiederaufbau, da kommt seine langjährige Erfahrung zu Nepal eben schon zu gut. Er weiss, dass man nicht einfach losziehen und helfen kann. Häuser aufbauen, Schulen wieder aufbauen, Wasserversorgungen wiederherstellen. Die Behörde muss involviert werden. Die Regierung muss ein Partner sein. Das brauche ich zwar recht viel Nerven, sagt er, und auch viel Geduld.
Ich würde sagen, man muss geduldig sein, und man muss auch immer ein bisschen probieren, zwischen diesen beiden Welten rein sein. Also einerseits die Hilfe an die Bevölkerung muss organisiert sein. Gleichzeitig der Staat muss auch wissen und erfahren, um was es geht. Wenn man nur auf den Staat wartet, dann passiert nichts. Wenn man nur der Bevölkerung direkt Hilfe bringt, dann gibt es Koordinationsprobleme. Und da irgendwie den goldenen Mittelweg zu finden, ist, denke ich, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich schon ein schwieriges Thema. Und da braucht es sehr viel Geduld.
Zuversichtlich?
Ich bin zuversichtlich, weil ich das Gefühl habe, im Moment ist die Erwartung der Bevölkerung sehr stark, dass die Regierung alles wird lösen, alles wird richten. Gleichzeitig auch von den internationalen Partnern, dass die werden helfen. Ich denke, die Realität wird irgendwann einmal klar, dass es nicht so wird sein, dass die Leute sich wirklich selber müssen helfen zu einem gewissen Grad. Und wenn die Realisierung da ist, dann habe ich das Gefühl, Nepali werden das relativ schnell wieder aufbauen.
sagt der Jürg Merz, Helvetas-Mitarbeiter, der mit seiner Familie in Nepal das Erdbeben miterlebt hat und bei der Koordination der Ersten Hilfe mit dabei war. Porträtsendung «Menschen und Horizonte», die können Sie genauso im Internet, wenn immer Sie wollen. Vielleicht haben Sie jetzt nur noch einen Teil gehört von Jürg Merz und denken, oh, das ist eine spannende Person. Ich möchte gerne mehr von ihm wissen. Es hat auch ein Foto bei uns, srf1.ch, zum Nachhören und Schauen. I feel lonely.
what you used to say. We will never surrender, never go astray. It seems you've changed your mind. Or was it just a game you played? Are you still going wild? Are you getting late? I heard you've all around with another love you found. Don't care if it's true, 'cause it sounds too good for you. I heard you've all around with another love. Leaving me lonely in the bed we shared. Act like you don't know me, act like you don't care. The she's singing your lullaby.
Schweizer Musik von der Anna Rossinelli, kurz vor der Vier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.